Evet, mavi öbür. Da du is rede wie Achtsamkeit konkret unsere Erfahrung kann ändern. Und zwar interessiert mich es mich genauer. Die meisten von euch werden begründet Verdacht haben, dass es das gibt, so etwas, und dass es funktioniert, sonst wären ihr wahrscheinlich nicht hier. Und trotzdem lohnt es sich, etwas genauer zu schauen, was das eigentlich für verschiedene Ebenen oder Dimensionen sind, wo man Achtsamkeit kann einsetzen kann. Vielleicht, von vorne anzufangen, ich bin nicht ganz wohl mit dem Begriff Achtsamkeit, weil der hat eine lange Geschichte. Der Säuse braucht noch, wenn er an seine Nonnen schreibt, sie sollen mit Sorgfalt und Umsicht sich in der Achtsamkeit üben. Und in vielen ist Achtsamkeit so in einem breiten Verständnis häufig einfach das Gegenteil von Unachtsamkeit. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was Achtsamkeit ist. Aber Unachtsamkeit, das kennen wir alle gut. Ja? Das ist, was schief geht. Wenn wir etwas verkeiben, wenn wir etwas schleifen, wenn wir etwas wenn es etwas entgleitet, ja? Wenn wir nicht aufpassen, dann passieren Sachen aus Unachtsamkeit. Und Achtsamkeit dementsprechend ist einfach, wenn wir aufpassen. Ja? Und wenn Achtsamkeit jetzt plötzlich eine buddhistische Meditationsübung ist oder eine Übung, wo wir uns drin schulen, dann ist die Gefahr gross, dass wir aus dieser buddhistische Achtsamkeit einfach eine Art Aufpasspraxis machen. Ja? Und dass es eine Fortsetzung von unseren Kontrollzwängen wird. Von 0 auf 100 haben wir aus einer grossen, 2500 Jahre alten kontemplativen Tradition, die für eine Kernfunktion des Geistes funktioniert, die Sati heisst und die wir unglücklicherweise mit Achtsamkeit übersetzen, haben wir so eine Art permanente, kontrollierende, misstrauische Aufpasspraxis gemacht. Und darum ist mir der Begriff Achtsamkeit einfach so aus der Verpackung aus eigentlich nicht ganz behaglich. Wenn wir uns darauf einigen, dass es etwas mehr bedeutet als nur aufpassen, dann kann ich gut damit leben. Aber für mich selber ist es wichtig zu verstehen, und das hat manches Jahr gebraucht, bis ich dort drauf bekomme, dass Sammlung nicht einfach Konzentration ist und Sati nicht einfach aufpassen und dranbleiben und kontrollieren und misstrauisch den Horizont abäugen und nicht irgendwie etwas, wo sollte stattfinden, nicht sollte stattfinden. Ja. Achtsamkeit aus einer buddhistischen Ecke hat ganz viele Schattierungen. Eine davon ist das, und das ist etwa der Hälfte von der Fälle, wo Achtsamkeit explizit genannt wird in den Lehrreden von Buddha. Bei der Hälfte der Fälle bedeutet es fast nichts anderes als Erinnerung. Ja? Die Fähigkeit, sich etwas können im Geist zu befestigen und wieder in Erinnerung zu rufen. Interessant. Ja? Das ist das, was der Begriff bedeutet in der vedischen Tradition. Die Buddhisten haben ja die Achtsamkeit nicht erfunden und haben auch Begriffe nicht erfunden, was sie darüber reden. Und in der vedischen Tradition gibt es zwei grosse Überlieferungsschienen. Die eine, dass sie Shrutis, dass sie die Sachen, die man direkt gehört hat von seinem Lehrer. Ja, das ist der Kanon von diesen Texten, von diesen auswendig gelehrten Texten. Ihr müsst euch das als Texte ohne Papier und ohne Palmblätter dann vorstellen. Das ist das, was man direkt gehört hat von seinem Lehrer. Das hat man auswendig gelehrt und für sich selber aufbewahrt. Was man gerne wieder übt, in Erinnerung zu behalten. Das sind die Shrutis, das sind die Sachen, die man gehört hat. Und dann gibt es andere Sachen, die hat man nicht selber gehört, aber von denen weiss man, dass es sie gibt. Das sind die Smirtis. Das ist das Wort, das im Sanskrit gebraucht wird für Sati, Smirti. Also das ist etwas, das quasi von der Tradition erinnert wird. Das ist ein bisschen weiter weg, ist auch noch wichtig, aber ist nicht ganz mein Kernchef. Das ist die Tradition, die vedische Tradition, die die Begriffe prägt hat, lange bevor der Buddha ist auf den Plan getreten, so etwa im 5. Jahrhundert vor der Zeitwende. Und für den buddhistischen Gebrauch von diesen Begriffen ist Der von der Erinnerung ganz wichtig. Einer vom berühmten Schüler von Buddha, der Ananda, ist, wird als der Erste, der alles kann erinnern kann. Prisen in der Anguttara Nikaya, dort gibt es ganze Chartlisten von den Stars. So, unter allen Mönchen und Nonnen, und nicht ordinierte Männer, nicht ordinierte Frauen, die gibt es so eine Hitliste. Und die werden, einige Leute werden dort erwähnt für ihre Qualitäten. Und der Ananda wird erwähnt für seine Qualität von einem guten Gedächtnis. Es ist ganz viel um Ananda zu verdanken, dass die Gemeinschaft, wo der Buddha ist gestorben, im ersten Konzil, hat seine Erinnerung ist Basis von der kollektiven Überlieferung. Wenn er befragt, weil er viel Zeit mit dem Buddha verbracht hat, wo er eben gesegnet ist mit seinem guten Gedächtnis, ist er der Kandidat, der den Grundstock gelegt hat für die ganze buddhistische Textüberlieferung. Und der Ananda war einer, der gut konnte erinnern. Und das Wort dafür ist das Verb vom Substantiv Sati, Sarati. Das bedeutet einfach erinnern. Der Ananda war einer, der hat können erinnern, was vor langer Zeit ist passiert und was vor langer Zeit ist gesagt worden. Besser als alle anderen. Ja. Ganz schlicht. Ja. Wenn man über jemanden redet, der vergesslich ist, dann würde man auch das Wort Sati brauchen, einfach mit negativen Vorzeichen. Mutasati, jemand, der vergesslich ist. Ja. Sogar im Thailändischen braucht man das Wort Sati, wenn man einfach einen momentanen Lapsus hat, ja, wenn man auf dem Perron steht und plötzlich sein Köfferli lässt, wo man geht zum Wagenanstandsanzeiger überlatscht und dann zurückkommt und merkt, dass sein Köfferli nicht mehr da ist, dann würde man das Wort Sati brauchen auf Pali oder auf Thailändisch. Mit den nötigen Vorsilben, die das negativ konnotieren. In ganz vielen Zusammenhängen, in der Lehrrede, auch im Abhidhamma übrigens, wird Sati immer wieder mit Erinnerung, oder genauer mit der Fähigkeit, sich etwas wieder in Erinnerung zu rufen, in Verbindung gebracht. Und es ist nicht ganz offensichtlich, wie man das zusammenbringt mit der anderen Hälfte von Darlegungen, die aus Sati etwas sehr anderes machen als Erinnerungstechnik. Ja? Ich denke, die meisten von euch haben wahrscheinlich von den Satipatthanas gehört, von den vier Anwendungen von Geistesgegenwart, wie ich sie gerne übersetze. Und die vier Satis in der Satipatthana sind natürlich etwas anderes als eine Erinnerungstechnik. Das ist nicht einfach eine Strategie, wie man sich Essausbrücken bauen kann, sodass kognitive Inhalte können abgerufen werden in unserem Gedächtnis. Dort sind sie völlig anders. Dort ist es offenkundig, dass die Funktion von Sati in unserem Geist viel damit zu tun hat, Präsenz zu schaffen. Sich etwas können zu vergegenwärtigen. Ja? Anschaulich, nicht nur durch Abruf, kognitiv erinnert, sondern auch können mit Sachen in einer verkörperten Weise gegenwärtig sein. Das ist nicht eine Erinnerungsfunktion, eindeutig nicht. Und trotzdem, irritierenderweise, gibt es Zusammenhänge. Wo das Wort Achtsamkeit ist in Schwang gekommen, so ab Mitte letzten Jahrhundert, ist es etabliert gewesen. Die berühmte Übersetzung von einem deutschen Mönch namens Jana Bonica, da hat es wahrscheinlich schon von seinem Lehrer aus Achtsamkeit mitbekommen, aber sein berühmtes Buch Geistestraining durch Achtsamkeit, wo hat in der ersten Auflage nicht so geheißen. In der ersten Auflage gar nicht von Achtsamkeit geredet. Es hat von Vergewärtigung geredet. Ja. Es ist zweifellos ein nicht sehr publikumswirksamer Name. Aber in einem interessanten Sinn vielleicht präziser. Ja. Es bedeutet, dass man sich etwas wieder zurückholen kann. Ja. Das ist eine grosse, vielleicht die grössere Funktion als die von Präsenz in der Achtsamkeit. Dass man etwas, das verwünscht ist, etwas, das verloren ist, wieder zurückholen kann. Ja. Und dort gibt es eine interessante Brücke zum Erinnerungsfaktor. Und zwar über die Funktion von sich besinnen, würde man das nennen. Ich weiß nicht, wie man das auf Berndeutsch sagt. Aber es verbindet etwas können, sich zu vergegenwärtigen. Und das hängt damit zusammen, auf sich etwas zu besinnen, das weg ist. Ja. Und das ist das Schöne bei der Achtsamkeit. Wenn wir merken, dass wir unachtsam sind, dann ist das schon Achtsamkeit, die das merkt. Das ist sehr tröstlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber achtsam ist nicht nur, wenn ich es ganz hart im Griff habe, alle fünf Kandas und alle sechs Ayatanas, und es läuft, und ich kämme den Horizont ab, und es ist alles auf dem Schirm. Ja. Das ist allein nicht Achtsamkeit, sondern Achtsamkeit ist auch zu merken, dass das, was jetzt gerade stattfindet, nicht meine erklärte Übung ist. Ja. Zum Beispiel meine Aufmerksamkeitsübung, die sagt, dass ich der Fokus von meiner Aufmerksamkeit bin, den Empfindungen vom Atem hat. Das wäre eine Aufmerksamkeitsübung. Es ist zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit wegschweift. Die ist so gebaut, für das ist die, das ist schon eingebaut, dass die schweift, dass die eine natürliche Tendenz hat, den Horizont abzukämmen. Unwillkürliche Aufmerksamkeit ist etwas, was uns evolutionär sehr geholfen hat. Das ist wichtig. Es hilft gegen Bösse, die plötzlich an einen Ort halten, wo man es nicht erwartet, oder Säbelzahntiger, die aufspringen oder so. Das hilft, dass man überleben kann. Eine grosse Verfügbarkeit von unwillkürlicher Aufmerksamkeit ist evolutionspsychologisch unverzichtbar gewesen. Wir sind nur so viel heute auf diesem Planeten, wie das funktioniert hat. Leider ist es so, dass die Sachen, die uns überleben, sichern, nicht immer die Sachen sind, die uns besonders glücklich machen. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick naheliegend, aber ein Beispiel. Wir haben eine Tendenz, dass wir Sachen, die unangenehm sind für uns, besser erinnern als Sachen, die angenehm sind. Wir erinnern schon, was angenehm ist. Wenn ihr die Entwicklung der Handelsrouten auf diesem Planeten studiert, dann seht ihr, dass die angenehmen Sachen doch einigermaßen ökonomische Motor waren für reiche, expansive Bewegungen. Ja, ob das jetzt die englischen Segler sind, die erste Darjeeling-Ernte nach London bringen zum besten Preis, oder wenn ihr die Schweizer Karten anschaut, irgendwie die Form von der vom Grenzverlauf dort im Tessin irgendetwas mit der Befestigung von der Käse-Handelsrouten auf Mailand zu tun hat, da gibt es Zusammenhänge, eindeutig Sachen, die gut sind, die uns gute Gefühle geben oder Reichtum oder ökonomische Prosperität. Da gibt es schon Sachen, die wir uns erinnern. Aber wenn wir persönlich nachdenken, dann werdet ihr sicher merken, dass es eine Tendenz hat, der Jargon nennt es Negative Perceptual Bias. Ja, also so eine Art negatives, eine Neigung dazu, negative Wahrnehmungen gewichtiger zu bewerten. Das merken wir uns im eigenen Leben, wenn ihr durch eure Biografie geht. Ja. Und das ist wichtig. Das macht Sinn. Wenn ihr schlechte Pilze esst oder die Erfahrung überlebt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Konsequenzen von dieser schlechten Mahlzeit erinnern und werdet sorgfältiger Pilze essen für ein ganzes Kerli. Vielleicht werdet ihr das euren Kindern, euren Verwandten, euren Bekannten weiterverzählen. Und das macht evolutionspsychologisch Sinn, dass man die negative Erfahrung gewichtet und dass die raussteht. Dass 100-mal gute Pilze essen weniger tiefe Erfahrungen hinterlässt, wie eine schlechte Pilze essen. Das ist nicht nur bei Menschen so, das kann man auch bei, ich bin sicher, Fuchsmami geben, dass ihnen Fuchsjungen noch weiter, wenn sie Feuersalamander fressen und fürchterlich Bauchweh bekommen. Also, läuft das gleich. Ja, das macht Sinn. Dass negative Sachen registrieren und dass wir sie ändern behalten. Aber was uns überleben hilft, macht uns kein bisschen glücklich. Der Umstand, dass wir unsere negativen Erfahrungen gewichtiger erachten und uns die fester rausstehen, dass sie Ende von unserem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gehen, das macht uns überhaupt kein bisschen glücklicher. Wenn wir also überleben wollen, hilft es einem. Wenn wir glücklich sind, hilft es überhaupt nicht. Die gleiche Sache. Man kann schrecklich unglücklich sein und gerne noch überleben. Das heisst, wenn wir uns nur mal drauf schlagen, ja, manchmal gibt es so Leute, verstehen, die evolutionäre Zusammenhänge verstauen machen, aus diesen evolutionären Prinzipien plötzlich einfach so ein Gesetz. Ja. Wenn es irgendwie etwas mit Evolution zu tun hat, ist es gut. Ja. Dann werden plötzlich aus ihrer Kategorienfehler gemacht. Sachen, die einfach helfen, dass es viel gibt von uns und dass wir uns gut vermehren und dass wir länger vorkommen und dass wir es irgendwie geschafft haben, von den Bäumen runterzukommen und uns zu bewähren in einem Gelände, wo schon alle anderen besser können säckeln und größere Zähne hatten, kräftigere Kiefer und bessere Verdauungssysteme, dass wir es doch irgendwie geschafft haben. Das ist nicht eine moralische Errungenschaft. Oder? Das ist einfach... Ja, das ist Evolution. Aber daraus... leitet sich nicht daraus ab, dass wir nur das sollen tun. Dass das, wenn wir das tun, perfektionieren, dass wir gute Menschen werden, oder dass wir zufriedene Menschen werden, oder glückliche. Man kann schrecklich erfolgreich sein, im sich vermehren, ohne dass man wahnsinnig glücklich wird dabei. Also, unwillkürliche Aufmerksamkeit als ein tiefsitzendes Muster in der Verfügbarkeit und in der Ökonomie von unserem Aufmerksamsein hat seinen Sinn, aber ist nicht notwendigerweise glückstauglich. Ja. Aus buddhistischer Sicht ist das auch nicht wahnsinnig schulbar. Diese Sorte von unwillkürlicher Aufmerksamkeit, die bedeutet einfach, dass wenn etwas Plötzliches ist, etwas, das ich nicht kenne, etwas, das schnell ist, etwas, das laut ist, etwas, das grell ist in meinen Sinnen, dass meine Aufmerksamkeit dorthin geht. Darum werden noch Kinder angeschrien. Generation um Generation von Pädagogen sagen, das ist eine schlechte Sache, Kinder anzuschreien. Es tut ihnen nicht gut. Es sieht schlecht aus. Es schadet meinem Selbstrespekt. Und trotzdem passiert es. Ja. Kinder werden immer noch angeschrien. Einfach, weil es sich bewährt hat. Ja. Weil die Kleinen, weil die Wesen einfach einem die nötige Aufmerksamkeit nicht zollen, ist ein ganz einfaches Mittel, wie man Aufmerksamkeit bekommt, die Stimme zu erheben. Das machen ungezogene Menschen, machen das auch mit erwachsenen Menschen, nicht nur mit Kindern. Auch dort hat es sich bewährt, auch dort ist es verpönt. Jede Zeit redet darüber. Ich habe vorgestern sei schon ein Gon gelesen. Ich finde, die Leute, die laut reden, das ist im 10. Jahrhundert in Japan, das sind ungezogene Flegler. Also da gibt es ziemliche Übereinkunft, 1000 Jahre, haben da nicht gross geändert in der Wahrnehmung, dass Leute, die laut reden, sind derb ungezogen. Und trotzdem passiert es, ja, vielleicht sogar uns selber. Warum? Einfach, weil wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht bekomme, dann weiss ich, eine Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist, meine Stimme zu erheben. Weil mein Gegenüber einen eingebauten Mechanismus hat, dass wenn ich laut genug gickse oder laut genug schimpfe oder bös genug bolle, dass die Aufmerksamkeit kommt. Die andere Person kann nicht anders als mir ihre Aufmerksamkeit schenken. Das ist ziemlich tief eingebaut, dass man sich Artgenossen, die laute Geräusche machen, zuwendet. Ja. Ganz, ganz viel in unserer Aufmerksamkeit hat mit dem zu tun, was bei anderen Leuten passiert. Wir haben Zentren in unserem Hirn, die dafür sorgen, dass wir in 0,0 nichts Gesichtsausdrücke lesen können. Ja. Ob das Freude oder Ekel oder Bedrohung ist, was beim anderen Gesicht läuft. Ganz schnell. Wir können nie so viel lesen bei Füchs oder bei Murmeli oder bei Haushamster oder so. Ja, sind wir viel weniger gut. Aber Menschen, das haben wir lang, lang trainiert. Nicht nur ein bisschen so vor der Hirnintelligenz. Da gibt es 4 Milliarden Jahre, die hinter somatischer Intelligenz stehen, nicht die 150'000 Jahre, die für uns vor der Hirnlampe verfügbar sind. Also, wir machen das, weil das ist wichtig war. Es ist wichtig, was bei anderen passiert. Es ist wichtig, dass ich das schnell und verlässlich mitbekomme. Wenn andere anfangen, laute Geräusche machen oder plötzliche Bewegungen, vor allem wenn es Artgenossen sind von mir, dann geht meine Aufmerksamkeit automatisch dorthin, ohne dass ich das gross beeinflussen kann. Wenn es da aus jetzt häschert, dann werden wir alle da raus schauen. Unsere Ohren gehen raus. Aber mit dieser Sorte von Aufmerksamkeit, wenn gerade nichts Gefährliches oder Außerordentliches passiert, kann man relativ wenig anfangen. Die Aufmerksamkeit, die will immer unterhalten werden. Sobald nichts Gefährliches ist, dann sucht die den Horizont ab und schaut, ob es irgendetwas gibt. Etwas zu sehen, etwas zu hören, etwas zu beissen, ein nettes Gesicht, irgendetwas anzubingen. Ja? Die Aufmerksamkeit, die will unterhalten werden, die ist wahnsinnig unterhaltungs- und verführungsbedürftig. Und die geht einfach dorthin, wo die Verheißung am grössten ist, dass irgendetwas läuft. Ja. irgendetwas zum Höckeln, dort wo die Sonne ist, oder dort wo der weichste Stuhl ist, oder dort wo ich am schnellsten aus der Tür komme, wenn ich ein bisschen ängstlich bin, ist das wichtig, nicht dass ich am schönsten Ort bin, sondern am schnellsten Fluchtweg. Ja, die Aufmerksamkeit sucht dauernd den Horizont ab. Jetzt mit dieser Aufmerksamkeit, und wenn sie sich langweilt, wenn nichts geboten wird in meinen äusseren Sinnen, keine netten Gesichter, nichts zu beissen, nichts zu hören, nichts zu sehen, nichts zu schmecken, dann denke ich mir etwas. Ja? Dann hole ich mir einfach etwas her. So. Mache meine Augen zu und dann kommt mir etwas in den Sinn. Etwas Nettes, das ich schon hatte, oder etwas Nettes, das ich noch könnte haben. Ja. Die Tendenz ist, wenn ich jung bin, dass ich mehr über die Sachen nachdenke, die ich noch nicht hatte. Wenn ich etwas älter werde, dass ich mehr über die Sachen denke, die ich schon hatte. Und so weiter. Ja, wir kennen das alle. Ja, ein Lächeln sagt mir, dass die nicht unvertraut sind mit dem. Diese Art von Aufmerksamkeit ist nicht wahnsinnig effektiv. Und die buddhistische Geisterschulung hat wenig Hoffnung, dort Grosses zu holen. Aber es gibt eine andere Sorte von Aufmerksamkeit, die weniger spontan verfügbar ist, wo man schulen kann. Die Aufmerksamkeit ist, was Psychologen willkürliche Aufmerksamkeit nennen. Das ist das, was ich wähle, das im Fokus von meiner Aufmerksamkeit steht. Ich kann mich einer Aufgabe oder einem Gedanken oder einer bestimmten Sinneserfahrung widmen. Ja? Indem, dass ich das nicht quasi, dass ich die Aufmerksamkeit quasi nicht von außen holen lasse, dass der Gegenstand in meinem Sinn, es fehlt, die Aufmerksamkeit muss an sich ziehen, sondern dass ich quasi von innen entscheide, meine Aufmerksamkeit an etwas zu gewähren. Zum Beispiel Körperempfindungen beim Schnaufen. Das wäre ein Klassiker. Ja. Und mit dieser Aufmerksamkeit, die ist weniger spektakulär in ihrem Zuwachs, aber die ist trainierbar. Und es ist das Verdienst von diesen asiatischen Traditionen, der yogischen oder buddhistischen, dass man diese Aufmerksamkeit schulen kann. Auch westliche Psychologen haben diese Aufmerksamkeit für wichtig erachtet. William James hat ihr ein ganzes Kapitel geschenkt, schon vor 120 Jahren. Und interessanterweise, nach allem Lob, ist er zum Schluss gekommen, dass diese Art von Aufmerksamkeit doch eher eine gegebene Grösse ist. Also, dass man die entweder hat oder nicht hat. Und dass die Leute, die sie haben, beträchtlich besser fahren im Leben, dass sie erfolgreicher sind, dass sie glücklicher sind, das kann man heute auch nachweisen. Aber er hat das Mass an verfügbarer Aufmerksamkeit nicht für wesentlich trainierbar gehalten. Das ist das Faszinierende an den asiatischen Traditionen, dass sie das von Anfang an für trainierbar gehalten haben. Aufmerksamkeit kann man schulen. Aufmerksamkeit nicht als Gottesgabe, sondern Aufmerksamkeit als eine Tugend. Und der Kick bei Tugenden ist, man kann sie trainieren. Das ist das Schöne bei Tugenden. Man kann sie stärken, ausbilden, billigen, bejahen, bewundern. Man kann sie trainieren. Und dort setzen die ganzen so meditativen Schulungen ein, dass man diese Sorte von Aufmerksamkeit, die ich wähle, wo sie hergeht, dass sie die kann stärken. Die Richtigen sind einfach. Stärken entweder ihrer Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben, zeitlich Kontinuität zu schaffen. Oder die Fähigkeit, dass sie räumlich einen Bereich, ihren Bereich erweitert. Ja. Und alle buddhistischen Meditationstrainings, wirklich alle, ja, von den simpelsten und einfachsten Aufmerksamkeitsübungen bis zu den verrücktesten tibetischen Übungen, alle von denen kann man in diesen zwei Richtungen kann man verstehen. Ja. Dass es eigentlich um eine Form von Aufmerksamkeitsschulung geht. Und da kommen dann noch ein paar Sachen dazu, aber wo es entweder darum geht, länger und intensiver mit einem Prozess, mit einem gewählten Prozess, können dran zu bleiben, für dass man diesen Prozess tiefer versteht. Oder dass man den Raum erweitert, wo Aufmerksamkeit drin stattfindet. So, das ist eine Vergrößerung von diesem Raum hat eine ziemlich gewichtige Auswirkung auf mein Selbstverständnis, meine emotionale Resonanz mit den Sachen, die ich erlebe. Jetzt, was passiert, was haltet uns ab von solchem Training? Erstens mal haltet uns ab, dass es nicht ganz leicht ist. Unsere Aufmerksamkeit, wie ich habe versucht anzudeuten, ist nicht neutral. Neutral können wir nicht gut. Buddhistische Psychologie unterscheidet angenehme Erfahrungen und unangenehme Erfahrungen. Und theoretisch gibt es eine Mitte zwischen denen. Und die theoretische Mitte ist nicht neutral, sondern sie ist indifferent. Sie ist das Gleiche. Ja. Sachen bekommen meine Aufmerksamkeit, weil sie nett sind. Oder Sachen bekommen meine Aufmerksamkeit, weil sie mich ärgern und nicht nett sind. Und in der Mitte, die Aufmerksamkeit ist kaum verfügbar. Denken dann ist nachher, wir sind wahnsinnig körperversessen in unserer Zeit. Basteln an unserer Jugend um, an unserer Schönheit um, an unserer Gesundheit um, an unserer Leistungsfähigkeit um. Aber ich würde die Hand ins Feuer legen dafür, egal wie sinnlich ihr euch haltet, dass ihr die meiste Zeit nicht wirklich mit eurem Körper beschäftigt seid in eurer Aufmerksamkeit. Wenn ihr beschäftigt mit dem Körper, wenn es einem besonders gut geht, wenn ihr irgendetwas Erlesens erlebt, wenn ihr Lust erlebt, wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches erlebt. Wenn ihr beschäftigt mit dem Körper, wenn es ihm wehtut, wenn er krank ist, wenn er nicht funktioniert. Aber das riesige Stück in der Mitte, das interessiert uns herzlich wenig. Die wenigsten von uns denken gross über ihre Verdauungsprozesse nachher, während sie stattfinden. Oder es ist aktive Mühe, sich auf so etwas einzulassen, wie zum Beispiel der Atem. Das atmet wunderbar ohne mich. Das ist eine der Segnungen von dieser Geist, von dieser Funktion, dass ich völlig kontrolliert mit meinem Atem umgehen kann. Ich kann ihn anhalten, ich kann hyperventilieren, ich kann Pranayama machen. Aber ich kann ihn noch vergessen und es atmet einfach weiter. Ich kenne keine andere Körperfunktion, die das könnte. Ich kann meinen Herzschlag nicht so beeinflussen oder meine Darmperistaltik oder so. Der Atem, der läuft einfach weiter und wir denken, mit diesem Umstand verdanken wir unser Überleben, würde ich vermuten, dass er auch weiterläuft, wenn wir nicht daran denken. Was ich damit sagen ist, dass wir, obwohl wir wahrscheinlich sehr interessiert sind an unserem Körper, falls es schwer, dem Körper kontinuierlich Aufmerksamkeit schenken. Die meisten Leute, die ich kenne, die sich für das interessieren, wie Meditation und Schulung, ringen damit, im Körper zu bleiben. Unsere Welt ist komplex und erfordert viel kognitive Gymnastik, dass wir den Informationsdurchsatz können bewältigen können, den wir alle müssen schaffen müssen, schon nur für ein Billion rauszuladen im Bahnhof, zu wissen, welchen Bus zu nehmen oder so. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und es ist unmöglich, dass wir uns könnten um das futieren, wenn wir hier leben hier in unserer Zeit. Und darum ist es schwierig, weil so viel von unserer Aufmerksamkeit in kognitive Prozesse geht, ist es schwierig, den Körper gegenwärtig zu behalten. Jetzt gibt es ganz dramatische Unterschiede, wo meine Aufmerksamkeit ist. Weil nicht nur mein Hirn sich auch ausbildet, sondern auch meine Emotionen und mein Körper bilden sich aus nach der Art und Weise, wie meine Aufmerksamkeit gebraucht wird. Ja. Das ist die grosse Erkenntnis von der letzten 30 Jahre Neuroplastizität und so, dass das Hirn sich umformt in der Art und Weise, wie man es braucht. Das ist das, was Buddhisten schon lange sagen. Die sagen es nicht in Begriffen, die der Neuropsychologie verständlich ist, aber wenn man hört, sagen sie, dass wenn man sich in Achtsamkeit übt, dann wird man anders. Man spürt anders, man nimmt anders wahr, man erlebt anders, man geht anders mit Leuten um, man versteht andere Sachen. Und die ganzen Achtsamkeitsschulungen zielen auf das ab, dass man da, wo Erleben stattfindet, in einer tieferen Weise eine Beziehung eingeht und durch die tiefere Beziehung mit dem eigenen Erleben und den Mechanismen, die dem Erleben unterliegen, dass man das besser versteht. Und wenn man es besser versteht, dass man weniger Zeit und weniger Energie und weniger Glauben in Sachen investiert, die einfach nicht glücklich machen können, die einfach nicht heilstauglich sind, die nicht eine Chance haben, dass sie mich zufrieden lassen. Oder, oh, das ist der ganze Sinn von diesen Achtsamkeitsübungen. Das Schwierige daran ist, dass während unwillkürliche Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, die abgerufen wird von außen, so nach unserem Erleben, die scheint intuitiv. Ja. Wenn es gut ist, dann will ich mehr davon. Ja. Jedes kleine Kind, ohne dass man es gross hat, müssen anleiten dazu, wird unweigerlich versuchen, sein Wohlgefühl zu optimieren. Es wird versuchen, wegzugehen von Sachen, die unangenehm sind. Es wird suchen, Sachen, die angenehm sind. die ersten Worte von meiner kleinen Nichte, das ist jetzt nicht mehr ganz so klein, schon ein bisschen grösser jetzt, aber die ersten Worte waren nicht Mami und Papi, die ersten Worte waren noch mehr. Begleitet von grapschenden Gästen. In Bezug auf Nahrungsmittel. Das sitzt ziemlich tief. Dass wir versuchen zu optimieren, was uns gut tut, was sich gut anfühlt. Das ist ganz, ganz alt. Ja. Man hängt ein paar Aminosäuren zusammen, lange bevor es komplizierte Sachen macht, wie Sauerstoffatmung oder Sexualität oder solche Sachen. Wird es, wenn es ihm gut tut, in die Richtung sich bewegen mit seinen Flagellen, wo es etwas überkommt, wo es Nahrung findet und was wohl ist und was irgendwie ungesund ist oder toxisch, wird es sich wegbewegen. Ja, das Prinzip ist in unserem Geist ganz tief drinnen. Das ist da lang bevor irgendetwas an uns zum Homo sapiens sapiens wird. Das Prinzip führt dazu, dass wir lernen, unsere Umgebung zu optimieren, wir lernen, unsere Beziehungen zu optimieren, wir lernen, unsere Sinne, unsere Greifwerkzeuge zu optimieren. Und das ist ganz naheliegend und ganz, ganz tief drin. Und das macht aber, wenn wir irgendwann 20 sind, dass wir eine ganze Reihe von Gewohnheiten haben, dass Sachen angenehm sind und dass wir denen viel Aufmerksamkeit schenken, und Sachen unangenehm sind und dass wir versuchen, mit denen nichts zu tun zu haben. Und das bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit voreingenommen ist. Sie ist dauernd beschäftigt mit dem Versuch, sich Wohlgefühl zu verschaffen und Unangenehmes zu reduzieren oder zu vermeiden, oder wenn es nicht zu vermeiden ist, wenigstens zu modulieren. Und das Problem da drin ist die Gewohnheit. Es ist nicht, dass das schlecht ist. Es ist nicht, dass es schlecht ist, dass wir versuchen, das zu optimieren, was uns gut tut. Überhaupt nicht. Das Problem ist, dass wir eine Gewohnheit etablieren, ohne dass wir das merken. Und dass die Gewohnheit uns hindert, eine andere Sorte von Aufmerksamkeit auszubilden. Das ist das Problem. Und zwar eine willkürliche Aufmerksamkeit, die, wenn sie gestärkt und ausgebildet und geschult werden, sich einfach kontraintuitiv anfühlt. Warum soll ich, wenn ich über meine letzten Ferien nachdenke oder über meine nächsten Ferien nachdenke, wenn ich schon hier hocken muss, warum soll ich zu meinem Atem gehen? Ja? Weil es doch viel angenehmer ist, wenn ich etwas anderes mache mit meinem Kopf jetzt. Das ist kontraintuitiv. Es ist nicht klar, warum mir so helfen soll, meine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten, glücklicher zu leben. Das ist überhaupt nicht erkenntlich. Warum? Es ist nicht logisch, es macht keinen Sinn, wenn man mir das erzählt. Ich kann es nicht notwendigerweise nachvollziehen. Ich kann es erst nachvollziehen, wenn ich es mache. Und muss es irgendwie probieren. Ich muss schauen, und vielleicht habe ich noch das Gefühl, dass ich es nicht kann. Insgeheim der Verdacht, dass ich eine Art Geburtsfehler habe. Ja. Alle können das, sitzen da mit Engelsgesichtern und meditieren. Und ich persönlich habe irgendeinen fatalen, bislang unentdeckten, aber von mir durchaus bewussten Geburtsfehler, der mich kongenital unfähig macht, 2 Sekunden aufmerksam zu sein. Niemand hat es gemerkt, bis jetzt. Ich habe mich durchmogeln können. Aber es kann auffliegen, jeden Moment. Was es sich an, ist engelhaft ausgesehen wie die anderen. Und in meiner Tragik marinieren. Oder so. Das wäre ein unglücklicher Ansatz. Jetzt lass mich genauer her schauen, wie willkürliche Aufmerksamkeit, wenn man sie ausbildet, kann Wandel herbeiführen. Es wird noch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sind nicht das Gleiche. Aufmerksamkeit ist eine Geistesfunktion, die jeden Augenblick in unserem Leben stattfindet. Aufmerksamkeit ist nicht besonders ethisch. Ja. Man kann mit grosser Aufmerksamkeit den Daumen nehmen und einen Ameisen töten, so wie sie da Richtung eigenen Sitzplatz kommt. Oder man kann mit grosser Aufmerksamkeit mit seinem Luftgewehr auf Nachbars Kanarienvogel schiessen. Ja, das Aufmerksamkeit ist nicht eine an sich ethische Sache. Nur weil man aufmerksam ist, heisst das nicht, dass das, was man macht, gut ist, nützlich ist, glückstauglich ist, liebevoll ist. Der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit ist nicht ganz leicht rauszubändeln, aber eine Sache ist, Aufmerksamkeit ist häufig punktuell und episodisch und Achtsamkeit ist fließende Aufmerksamkeit. Absolutes Rohmaterial für Achtsamkeit ist, dass die Aufmerksamkeit eine bestimmte fließende Qualität entwickelt hat. Das müssen wir ein bisschen ausschraffieren, aber da haben wir nicht geraten, finde ich. Achtsamkeit hat auch noch andere Komponenten. Achtsamkeit hat einen ethischen Überbau. Achtsamkeit hat gäng eine Komponente von den vier Brahma-Viharas drin. Achtsamkeit ist relational, wenn man es sachlich will. Es gibt keine neutrale Achtsamkeit. Das ist eine Erfindung von einigen klinischen Psychologen, die noch einmal über ihre Bücher müssen, sowohl was kontemplative Erfahrung als auch was buddhistische Psychologie angeht. Es gibt keine neutrale Achtsamkeit. Wenn es Achtsamkeit ist, ist sie nicht neutral, sondern dann hat sie eine empathische Komponente. Entweder ist sie begütigend und liebevoll oder sie ist resonant mit Schmerz und dem Leidaspekt oder sie ist freudig oder sie hat eine Art heitere Gelassenheit. Aber in jedem Fall ist ein Beziehungsaspekt drin. Am einfachsten übersetzt ist Sati eine Form von Beziehung, mit dem was stattfindet. Stellt euch das so vor. Sati ist eine Beziehungsqualität. Es ist nicht irgendeine mentale Power, die man erlaubt, so für eine Satellitenposition zu sein und das ganze kleine Käferleben da unten im Blick zu behalten, in der Optik. Ja. Dann ist ein Beziehungsaspekt. Ich bin nie ein neutraler Beobachter von mir. Nie. Ich bin gängig in einer Beziehung. Häufig zu ganz vielen, aber wenn ich Mutterseele allein bin, bin ich in Beziehung zu meinem eigenen Erleben. Das ist wichtig zu verstehen. Die kleinste Einheit von Erfahrung ist zwei und nicht eins. Da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die Aufmerksamkeit von Achtsamkeit unterscheiden. Aber Aufmerksamkeit ist das Rohmaterial für Achtsamkeit. Es ist eine Aufmerksamkeit, die ein bisschen geschmeidiger ist, die fließend ist und die einen Bezug hat zu der Sache, die sie achtsam ist dafür. Das ist wichtig vielleicht. Die Achtsamkeit wandelt. Was wandelt sie? Wenn ich von Wandel rede, oder das ist im Titel von heute Abend, ich glaube, drei Ebenen des Wandels oder drei Dimensionen, ich habe es vergessen, wenn ich ehrlich bin. Was wandelt sie? Sie wandelt Dukkha. Dukkha ist ein interessanter Begriff, für den haben wir keine gute Übersetzung auf Deutsch. Bedeutung ist einfach. Das Wort Dus und das Wort Su sind uralte Begriffe für gut oder schlecht. In einem nicht moralischen Sinn. So, gut oder schlecht. Gut ist, wenn es mir gut tut, wenn es sich gut anfühlt, wenn es mir gute Gefühle gibt und schlecht. Wenn es mir schlechte Gefühle ist, wenn es mir nicht überkommt und wenn es mir unangenehm ist. Und die Wörter, die sie uralt mitgebracht haben, sind die Leute, die in Indien sind eingewandert sind. Das sind Leute, die Rösser hatten und Streitkerren. Und mit denen haben sie den indischen Subkontinent eingenommen. Das Wort «du» als Vorsilben ist im Begriff «dukkha» natürlich unübersehbar. Der zweite Teil von diesem Wort bedeutet so etwas wie Raum. «Ka» bedeutet Äther, bedeutet Raum, bedeutet Himmel heute. Aber früher hat es einen ganz bestimmten Raum bedeutet. Und zwar in Zeiten, wo wir keine historischen Zeugnisse haben davon, aber wo wir wissen, dass es eine Invasion gegeben hat in dem indischen Subkontinent, wahrscheinlich im 2. Jahrtausend, vor der Zeitwende, hat das Wort unter anderem der Raum bedeutet, wo der Achsenzapfen von einem Gefährt ins Rad gegangen ist. Ja? Also das ist ein kleiner Raum, der dafür sorgt, dass das Rad und die Achse zusammenkommen. Jetzt stellt euch noch vor, eine Truppe von Leuten, die ihre ganze militärische Überlegenheit und ihre ganze Einwanderungsbewegung abstützt auf Fahrzeuge, auf Vehikel. Für die ist das wichtig. Wenn man wenn das Loch gut gemacht ist, ja, dann läuft das Rad rund. Dann hat man eine gute, eine ruhige Fahrt. Und wenn das Loch schlecht gemacht ist, dann holpert es und dann hat man eine schlechte Fahrt. Ja. Wir können das metaphorisch übersetzen. Also wenn ich ein Sukka-Loch habe in meinem Karren, dann bin ich in einem schlechten Loch. Ja. Und wenn ich ein Sukka, wenn mein Loch, mein Achsenloch gut ist, dann holpert es wenig, dann ist meine Fahrt eine glatte und eine sanfte Fahrt. Ja. Dann habe ich eine gute Fahrt, dann bin ich in einem guten Loch. Ja. Das ist wichtig zu wissen, weil viele Leute erachten Dukkha als eine objektive Gegebenheit, also etwas, die Wechselfairness von unserem Leben, der Umstand, dass ich älter werde und krank und sterbe. Das wird manchmal aufgezählt als ein Aspekt von Dukkha. Aber Dukkha ist nicht der objektive Sachverhalt, sondern Dukkha ist der subjektive Zustand, wo mich das drin versetzt. Dukkha ist ein psychologischer Begriff. Dukkha ist nicht die Krankheit, die mich packt, sondern Dukkha ist die Verfassung des Geistes, die mich befällt, wenn ich von dieser Krankheit ereilt werde. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Dukkha ist, was ich mache. Dukkha ist nicht, was mir passiert. Jetzt, das ist, was sich ändert durch die Einwirkung von Achtsamkeit. Dukkha ist etwas, was sich transformieren lässt. Das ist das, was die ganze buddhistische Lehre darauf abzielt, dass ich mit der Erfahrung von Dukkha besser umgehe. Das ist das Ziel von diesen Achtsamkeitsübungen. Das Ziel ist nicht, rehbraunere Augen zu haben oder gesüngere Haut oder länger zu leben, sondern das Ziel ist, dass ich den Aspekt von Dukkha in meinem Leben, wir können das übersetzen mit einfach Leiden oder Leid oder am besten vielleicht mit Ungenügen, weil es natürlich weit über das rausgeht als nur Schmerz. Dass ich mit dem Ungenügen, das verwoben ist in mein gesamtes Dasein, alle meine Erfahrungen, dass ich mit dem Dukkha-Aspekt besser umgehe. Dass es mir gelingt, diesen Dukkha-Aspekt abzumodulieren. Und dort hat Achtsamkeit ganz viel zu bieten. Wie funktioniert das? Drei Ebenen. Auf der ersten Ebene hat eine geschulte Achtsamkeit die Chance, dass sie den Gegenstand von dem, was in meiner Aufmerksamkeit stattfindet, zu ändern. Mit anderen Worten, wenn ich gelernt habe, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, dann bin ich viel weniger anfällig, dass ich irgendwelche zwanghaften Muster nachlaufe in meinem Kopf. Zum Beispiel Gedanken. Die meisten von uns leiden mehr als nur gelegentlich unter unseren Gedankenmuster. Gedankenmuster vornehmlich über uns selber, aber gelegentlich auch über andere Leute. Und manchmal über spezifische Sachverhalte, aber manchmal einfach ganz grundsätzlich. Ja, so. Wem sein Leben ist nicht eine Tragödie, mal ehrlich. Ja. So. Einfach der Ort, wo ich lebe, da in die Welt geworfen bin und wo ich irgendwie verantwortlich bin und an die Kasse komme für all meine Unerleuchtetheiten, weil ich natürlich missbauen, weil ich nicht erleuchtet bin und die Rechnung zahlen und es soll besser machen und noch gesehen werden in meiner Blamage und Verantwortung habe für andere, die noch weniger sehen als ich. Dieser Ort ist ein schwieriger und ein tragischer Ort. Nicht? Und es ist wahrscheinlich, dass wir an diesem Ort fast alle vorbeikommen. Manchmal fühlt es sich ein bisschen tragischer an. Und manchmal gibt es so Luftlöcher, wo wir das Gefühl haben, oh, Sangsara ist machbar. Ja. Und manchmal ist es nur so ein Luftholen, einfach ein punktuelles. Ja. Das ist eine Art von Denken, die ganz viel damit zu tun hat, wie ich über mich nachdenke. Und je mehr ich in bestimmten, in verfestigten Formen über mich nachdenke, umso höher wird der Dukkha-Faktor in meinem Dasein. Das ist das, was die Erfahrung zeigt. Je kompakter, je komprimierter mein Selbstgefühl ist, umso feindseliger scheint die Welt zu sein, umso härter sind die Kanten, die ich auf sie treffe und umso schwieriger scheint es, dass gute Sachen reinkommen. Je konkreter meine Selbstvorstellung ist, umso eher laufe ich Gefahr, dass ich irgendwo auf Klippen geworfen werde, dass ich nicht überkomme, was ich will. dass es mir genommen wird, vielleicht noch, dass es mich enttäuscht, sogar wenn ich es bekomme. Es kann viel schief gehen. Ja. Wenn Glück das ist, was ich bekomme, dann kann viel schief gehen. Ich kann es mal nicht bekommen. Das ist das Einfachste. Oder ich kann es bekommen, aber nicht genug. Das ist schon, das kann auch schief. Das ist schon eine Form von Dukkha. Oder noch subtiler, ich kann es bekommen. Es ist genauso viel wie ich will, aber es macht nicht, was ich mir vorgestellt habe. Das ist wirklich eine Entwaffnung. Ja. Es nimmt mir noch die Illusion. Ich hasse und es liefert nicht. Ja, das ist wirklich. Oder ich habe es bekommen. Es ist genauso gut, wie ich mir vorgestellt habe. Ich bin sehr froh darüber. Aber dann habe ich Angst, dass es mir genommen wird. Ja. Oder dass wir ein grösseres haben plötzlich. Oder dass es niedergibt, wo wir es nehmen wollen. Oder dass es die Inflation entwertet. Oder dass wir den Appetit vergehen können. Ja. Also es verlieren. Es gibt viele Sachen, die schief gehen können, wenn mein Glück von dem abhängt. Viele Formen von Dukkha. Dukkha ist nicht nur Zahnweh. Oder Liebeskummer. Oder Aktieneinbrüche. Oder der Parkplatz wird teurer oder so, sondern Dukkha hat viele subtile Formen. Und alle Formen von diesem Dukkha können maßgeblich beeinflusst werden von einer geschulten Achtsamkeit. Die erste Technik besteht einfach darin, dass wenn ich gelernt habe, meine Achtsamkeit auf etwas zu lenken, sagen, statt dass ich meinen Gedanken nachlaufe, kann ich bei einem unangenehmen Körpergefühl bleiben. Ja? Statt dass ich wütige Gedanken denke, kann ich die Wut einfach in meinem Körper spüren. Dort, wo die Wut ist in meinem Körper. Ich weiß nicht, was sie bei euch ist, bei mir, aber bei mir ist es in der Magengrube. Ja? Unter dem Rippenbogen, ganz klar. Ja? Dort ist es heiß, dort ist es unangenehm. Und dort will ich normalerweise, wenn ich meinen Intuitionen folge, nicht sein, wenn es wütig ist. Ja? Es brennt, es ist eng, es tut weh. Aber wenn ich entgegen von meiner Konditionierung kann, dort hergehen kann und bei dieser Körperempfindung bleibe, dann ist die Wut viel weniger langlebig, als wenn ich in meinem Kopf bin, wütige Gedanken denke, über Situationen denke, wo ich auch schon wütig war mit dieser Person, über meine Hilflosigkeit nachdenke, die ich schon manchmal erlebt habe, wenn ich wütig bin, weil ich habe zwar recht, aber weil ich wütig bin, glaubt mir niemand. Und darum kann ich auch nicht mehr berechtigt Punkt machen, weil jetzt sehen wir alle an, dass ich wütig bin. Ja, so. Vielleicht seid ihr auch schon mal da gewesen. Es ist besonders unangenehm. Gerade wenn ihr recht habt. Ja. Und manchmal hat man recht. Ja. Sogar wenn man wütig ist. Also könnt ihr jetzt nachdenken über die Tragik von meinem Leben, über die Tragik von meiner Wut, über die Tragik von meinen Eltern, die mir nicht geholfen haben, das zu bewältigen früher. Irgendjemandem seine Depression, die ich mit meiner Wut kompensiert habe, die ersten 15 Jahre von meinem Leben. Ich könnte jetzt, ja, dort könnte ich reingehen, dort gibt es alles beglaubigte und plausible Muster, aber das hilft mir nicht. Wenn ich stattdessen unter meinem Rippenbogen kann sein kann, für 80 Sekunden, und einfach in meinen wütigen Bauch hineinschnaufe, ist die Chance viel, viel grösser, dass die Wut weg ist. Vielleicht nicht völlig weg und vielleicht nicht für ewig weg, aber sie ist sicher moduliert. Und das ist möglich, weil ich meine Achtsamkeit an einen Ort herschicken kann. Sogar, wenn es dort nicht angenehm ist. Jenseits von, ich bin nur für acht verfügbar mit meiner Achtsamkeit, wenn es angenehm ist. Ein anderes Beispiel von Achtsamkeitssteuerung oder so wäre, oder Lenkung ist vielleicht lieber, ist, wenn ich zu etwas gehe, wo ich meine Achtsamkeit darauf trainiert habe, wie zum Beispiel die Atem. Ja? Wenn ich viel Meditation geübt habe, dann kann ich auch zum Atem gehen, wenn ich wütig bin. Und das macht es auf jeden Fall wirkungsvoller, mit meiner Wut umzugehen. Es macht die Wut viel weniger langlebig. Es macht die Chance, dass ich reaktiv bin und mich inszeniere in meinem Zorn beträchtlich geringer. Und dass ich effektiv handle und effektiv mit dem, was dieser Wut Anlass ist, umgehe, ist viel höher. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel, wie eine ganz konkrete Verschiebung vom Achtsamkeitsort der Inhalt von meiner Achtsamkeit ändert. Ja? Einfacher Trick. Natürlich kann man sich auch ablenken, das ging auch. Wunderbare psychologische Beispiele. Klassiker sicher die zwei Gückler, die irgendwie versuchen, eine Streitigkeit zu vermeiden. Es läuft auf einen Konflikt zu und eine Hackerei. Und dann entscheiden sie sich plötzlich, ihren Übersprungshandlung einfach Körnchen zu picken. So. Tun so, als ob sie keinen Konflikt haben. Lenken sich ab mit Futter. Ja. Vielleicht kennen die Übersprungshandlungen auch. Irgendwie schwierige Telefonanrufe, die müssen eine Entscheidung fällen, die in 3 Minuten. Und plötzlich tut sich, jetzt müsst ihr Zahnputzgläser putzen. Ja. So, der Versuch, eine Situation nicht zu haben, der Versuch, eine schwierige und unbehagliche psychologische Situation abzuwenden, indem ihr jetzt der existenziell maßgeblichen Tätigkeit von Zahnputzgläser putzen nachher geht. Oder einfach Flusen zusammen zu lesen oder so. Ja. Auf dem Teppich oder so. Das ist natürlich auch eine Form von Ablenkung. Vielleicht weniger produktiv, aber sicherlich etwas, was man aus der Anschauung kann erkennen kann. Diese Technik ist, glaube ich, die erste und glaube ich, die vielleicht einleuchtendste Art, wie eine gelenkte Achtsamkeit uns wirklich bessere Chancen gibt, den Dukkha-Faktor zu mindern in unserem Leben. Die zweite Technik oder die zweite Ebene ist weniger offenkundig. Und die zielt nicht darauf ab, dass wir den Inhalt von unserem Erleben ändern, dass wir nicht auf das Was abzielen, sondern dass wir auf das Wie abzielen, dass wir unsere Haltung ändern, dass wir unsere Beziehung ändern zu der Sache. Das ist schwieriger, weil das ist kontraintuitiv. Wenn ich neue Schmerzen habe, möchte ich, dass es aufhört. Und wenn es nicht aufhört, bin ich genervt. Und vielleicht strecke ich mein Bein ärgerlich oder massiere mich ein bisschen mehr, als es nur gut ist mit dem Daumen. Oder ich ärgere mich über den Typ da vorne, der die Glocke nicht schlägt und den gelenkschädigenden Wahnsinn da irgendwie kein Ende setzt. Also ich mache eine Entlastung normalerweise und gehe mit Abneigung gegen Schmerz. Und die Abneigung gegen Schmerz geht in eine Abneigung oder in eine Ungeduld mit meinem Bein über oder sie springt über auf eine Schuldzuweisung nach außen. Warum passt hier keiner auf? Ist der überhaupt lizenziert dort vorne? Weiss der etwas von meinem Korbhängkuriss oder so? Ja? Das springt über auf eine Aussensituation. Mein Unwille als Reaktion auf das unangenehme Empfinden springt über auf einen ganzen Zug an Gedanken, der mit der Situation zu tun hat oder mit Lehrer oder mit Buddhismus oder mit so etwas. Ja? Und stattdessen, hier setzt die Strategie, mache ich etwas völlig kontraintuitives. Ich bin lieb zu meinem Knochenschmerz. Ja. Ich schnaufe drin. Statt dass ich meine Aufmerksamkeit wegnehme, wie ich das normalerweise tun würde, wenn es unangenehm ist, weil ich nur für angenehme Sachen verfügbar bin, gebe ich meine Aufmerksamkeit und sage, streichle das Knochen. Und sage, ah, du tust weh. Ja. Du bist auch ein armer Schmerz. Du bist nur ein armes Knochen, du bist ein armer Schmerz. Das ist schon fast 8:30, du bist sicher gewerkschaftlich nicht verpflichtet, jetzt noch zu arbeiten. Du machst Überstunden, ich weiß nicht einmal, ob du bezahlt wirst. Überhaupt verpasst du Fußball hin. Du armer Schmerz, jetzt plage ich mein armer Knäuel. Und ich bekämpfe dich nicht, ich gebe dir Koexistenzrecht. Einfachste, simpelste Basis von Meta-Übung ist, du darfst existieren, es darf dich geben. Ich versuche dich nicht rauszugehen. Ich bekämpfe dich nicht. Ich erkläre Konfliktfreiheit mit dir. Ich kann dich nicht wirklich lieben, aber ich werde dich nicht bekämpfen. Ich schnaufe drin, ich nehme nicht einmal meine Aufmerksamkeit weg, sondern im Gegenteil, ich gehe sogar bereitwillig her. Ich bin bereit, dass es mir unangenehme Gefühle gibt und bleibe dort. Ich laufe nicht weg. Das ist eine völlige Haltungsänderung. Die ist kontraintuitiv, die ist die muss man lernen, die muss man üben, die ist nicht wahnsinnig leicht, aber durchaus machbar. Das ist nicht etwas, wo man erleuchtet muss sein oder muss alle 8 Jhanas haben oder so. Das kann man machen. Man kann lernen, nicht reaktiv zu sein. Ein bisschen nicht reaktiver, als ihr vielleicht schon seid, und plötzlich merkt man, dass, oh, das hört ja auf oder es wird weniger. Oder das habe ich jetzt einmal besser ausgehalten, als ich gedacht habe, ich würde es aushalten. Weil in den meisten Fällen ist etwas Unangenehmes ja nicht nur unangenehm, sondern es ist in vielem auch bedrohlich, weil es implizit immer sagt, ich könnte jetzt wirklich zu voller Form auflaufen. Ich bin nicht nur ein bisschen unangenehm, wie jetzt geht, sondern ich könnte auch richtig infernalisch unangenehm werden. Ja. Fast alle Sachen, wo wir auf sie reagieren, sind nicht nur konkret sensorisch unangenehm, sondern sie sind verbunden mit der Vorstellung, dass es nicht aufhört, dass es Ärger wird, dass sie hilflos dem ausgeliefert bin. Alle drei von diesen Vorstellungen potenzieren natürlich die unangenehme Erfahrung. Und nachher reagiere ich nicht auf ein unangenehmes Ziehen in meinem Knie, sondern ich reagiere auf meine Kindheitserfahrung von hilflos sein, weil sie mich nicht aus dem Kerli rausgelassen haben. Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Und so fühle ich mich jetzt eingesperrt von dem, wo die Glocke nicht schlägt. Ich fühle mich eingesperrt von meinem Knieschmerz. Meine ganze Reaktivität inszeniert sich. Ja. Auf der Basis von ein bisschen unangenehm, wo ich vorwegnehme, dass es schlimmer wird, dass es Schäden verursacht, dass ich es nicht ändern kann und so weiter. Ja. Und in meiner Haltung, die dem wohlwollend begegnet, freundlich begegnet, plötzlich verkehrt sich das ganze Spiel. Ja. Und was bedrohlich ist, wird erträglich. Was schwer ist oder beängstigend ist, wird machbar. Es geht vielleicht nicht einmal ganz weg. Aber erstens mal merke ich, dass es mich nicht umbringt. Und zweitens mal merke ich, dass ich eine Möglichkeit habe, auf das einzuwirken. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das dramatisch, sich selber wirksam zu erleben. Das Ärgste ist hilflos, Ohnmacht, impotent, grünes Kryptonit für einen Superman. Ja, mit dem Florian wird ja das. Das ist das Ärgste. Ja. Einfach nicht können mehr etwas machen dagegen. Auch wenn ihr das nur mindern könnt, ein bisschen, ist das unglaublich bestärkend. Achtsamkeit, die hilft, eine Haltung zu ändern, eine Beziehung zu einer bestimmten Erfahrung, ist unglaublich mächtig, indem es mich aus der Hilflosigkeit herausnimmt. Die meisten von uns halten mehr aus, als wir uns zugestehen. Die meisten von uns sind nicht zimperlich. Wenn wir einmal wissen, dass wir etwas machen können, wenn wir einmal wissen, dass wir es aushalten, wenn wir einmal wissen, dass wir nicht hilflos sind, dass wir nicht unbewaffnet in den Kampf gehen, dann haben wir viel, viel bessere Chancen. Auf dieser Ebene transformiert Achtsamkeit unser Verhältnis zu der Sache, zu unserer eigenen Erfahrung oder zu jemandem, der vielleicht als Gegenüber in unserem Leben jetzt sich nicht von seiner erleuchtetsten Seite zeigt, so wie soll es geben. Die dritte Dimension von Veränderung ist in einem gewissen Sinn noch subtiler. Währenddem dass die erste den Inhalt von meiner Erfahrung ändert, indem sie den Fokus von der Achtsamkeit verschiebt, das Was, wenn ihr wollt. Die zweite, das Wie verschiebt, mein Verhältnis, meine Beziehung, meine Resonanz mit einer bestimmten Sache, ohne die Sache selber zu ändern, dass ich den Umgang mit dieser Sache ändere. Dann ist die dritte etwas, das meine Erfahrung in einen völlig neuen Kontext stellt. Und zwar geht die dritte Dimension von Achtsamkeit geht auf das erfahrende Subjekt. Nicht die Sache wird geändert, nicht die Beziehung wird geändert, sondern die Position, aus welcher ich die Sache erlebe. Das ist schon ein bisschen, dort ist die Latte schon ein bisschen höher. Das braucht meditative Unterfütterung, sodass mein Selbstkonstrukt, Achtsamkeit, wenn sie gelernt hat, einzelne Aspekte von unserem Erleben genauer zu untersuchen, wird wissen, dass das Selbstkonstrukt fiktional ist. Ja. Ich ist eine Fiktion. Das heisst nicht, dass es mich nicht gibt, es gibt mich sehr wohl, aber es gibt kein kleines Männchen da drin, das sagt, das ist der Akinjana, der mit sich selber identisch bleibt über die Zeit. Aber mein Selbstkonstrukt ist etwas, das ich bastle. Ja. Wer ich bin, wie ich mich selber definiere, auf was dass ich mich abstütze, mit was dass ich mich identifiziere, wie ich gerne gesehen würde, was dass ich Wichtigkeit zolle. Das sind alles Sachen, die ich mache. Ich mache es laufend, genau genommen. Weil es hat nicht her, als Fiktion. Ist es wahnsinnig unterhaltsbedürftig, das selbst. Ja. Das ist eine mühselige und endlose Pütze, das selbst immer wieder so genug zu befestigen. So mein Selbstschiffli ist leck geschlagen. Oder? Und das kann ich nur mit viel Schaufeln und Lenzen und Pumpen kann ich das über Wasser halten. Und in der dritten Dimension untersucht Achtsamkeit der Ort, wo die Erfahrung gemacht wird. Insubstantialität von dem Ort, die Unpersönlichkeit von dem Ort, die Prozesshaftigkeit von dem Ort, die Konditioniertheit von dem Ort und letztlich die Leere von dem Ort. Ja. Leere nicht im Sinn von hohl, sondern Leere im Sinn von, es wird durchsichtig, dass man nicht kann sagen, das ist es und nur das. Ja. Die letzte Übung von Achtsamkeit, die erfordert meditative Schulung, am besten über die Satipatthanas, über die vier Anwendungen von Geistesgegenwart. Und die lockert meine Selbstperspektive, die lockert die Dichte oder die kristalline Form, die ich mich drinnen selber konstelliere. Selbst ist ein komischer Begriff, und natürlich meinen Buddhisten nicht das, was Psychologen meinen. Der Buddha hat nicht wirklich Psychose dargelegt, wenn er gesagt hat, das dritte Daseinsmerkmal sind Unpersönlichkeit, sondern er hat gemeint, dass unser Selbst prozesshaft ist. Es gibt einen Ort von meinem Leben und in diesem Ort gelingt es mir, meine Wünsche, meine Bedürfnisse und meine Willensäußerungen zusammenzubringen. Ja, das wäre eine hemdsärmelige psychologische Definition von Selbst. Das ist natürlich nicht, was der Buddha leugnet. Der Buddha hat nach diesen Kriterien ein sehr intensives und sehr funktionales Selbst gehabt. 45 Jahre lang sich mit beschwerlichen Mönchen und Nonnen umgebaugt. Er war viel in seinem Leben draussen und hat die politischen Umbruchzeiten gelebt. Er hat sich recht gut gemeistert. Wir sind hin und her, weil er das recht gut gemacht hat. Noch heute, 2.500 Jahre später. Also er hat funktioniert als Selbst. Aber das Selbst, das wir häufig für den Kern oder für den Sitz von unserem Leben halten, ist im Wesentlichen eine Abwehrreaktion gegen Ungewissheit und Vergänglichkeit. Ja. Wenn wir etwas schlecht wegstecken in unserem Leben, dann ist das Ungewissheit. Und eine Technik, die sich die Psyche hat einfallen, ist, wir basteln uns selbst. Und tun so, als ob etwas Kontinuierliches einfach weiter existiert. Ja. Natürlich haben wir die Milchzähne verloren, natürlich sind die einen oder anderen ergraut. Unterdessen, aber unser Selbstbezug ist weiter gelaufen. Ja. Wir haben uns immer wieder etwas geholt in unserem Leben, wo wir uns daraus ein Selbst ableiten. Interessanterweise müssen wir aus dem Selbst ein Verb machen. Wir müssen sagen, wir selbsten. Ja. Die Objektbeziehungstheoretiker haben das ganz interessanterweise herausgeschaffen, aus einer völlig anderen Ecke. Und sicher nicht, um den Buddhisten zu helfen. Aber ich denke, es hat der Nagu recht gut geprägt. Man bezieht sich auf Sachen in seinem Leben und instrumentalisiert diese Sachen, manchmal auch Menschen, als Selbstobjekt. Ja. Also indem ich mir etwas hole, das mir Bestätigung schafft, ziehe ich mir aus der Beschäftigung mit dieser Sache oder mit diesem Menschen eine Selbstposition. Ja. Wenn ich dir helfen kann, dann heisst das, dass ich nützlich bin. Es heisst auch, dass ich vielleicht ein bisschen gescheiter bin. Es heisst, dass ich mehr weiss. Und das konstituiert mich nicht nur als nützlicher, freundlicher und hilfreicher Kerl, sondern es konstituiert mich auch als jemand, der etwas kann in dieser Welt. Ja. Und wenn du weg bist und meine Hilfe nicht mehr brauchst, bin ich mit dem Gefühl, doch, ich bin ein hilfreicher, nützlicher und wirkungsvoller Kerl. Ja. Das wäre so eine Selbstkonstruktion. Und die dritte Dimension von Achtsamkeit untersucht systematisch und mit verschiedenen Hilfsmitteln und buddhistischen Darlegungen, Kandas ist vielleicht der ausgeprägteste, untersucht sie die Selbstposition. Mit anderen Worten, die Tendenz, dass sie aus einer ganzen Reihe von universellen Faktoren, wie alt werden, eine persönliche Schmach machen. Nicht? Das ist irgendwie etwas, was nur mir passiert. Das ist eine persönliche Niederlage, graue Haare, ja? Leberflecken. Oder wie man einen tibetischen Mönchen sagt, wie man was sich gelernt orientieren, weil wir Alterserscheinungen bei westlichen Leuten nicht so gut können identifizieren können, sich darauf verleiht, sagen, weißt du, an was man es wirklich sieht? Wenn ein Kraut aus den Ohren wächst, dann siehst du es. Also wenn ich die Erscheinungen von Alter als eine persönliche Schmach und als eine Kränkung von meinem kostbaren und unverbrüchlichen Selbst nehme, dann habe ich es schwer. Ja? Dann habe ich ein persönliches Drama aus einer universellen Gegebenheit gemacht. Und ganz viele von uns machen das. Ganz viele von dem, was uns in die Knie treibt, ist, dass wir aus einer Reihe von universellen Erfahrungen unglaublich persönliche Positionen ziehen. Und in dieser persönlichen Position sind wir natürlich gegen Verlierer. Ja. Wir werden verlassen. Wir haben nicht den Erfolg, den wir verdienten. Die Anerkennung, die uns zustünde. Kaum wissen wir, wie das Leben geht, für die Wechseljahre an. Wenn wir alt werden, werden wir am falschen Ort vom Leben. Die Verlängerung kommt am falschen Ort. Ja, eigentlich sollten wir so bei 20 die Verlängerung hätten wir gerne, aber wir sind so bei 90. Ja. Wenn wir in Genuss von Pensionskassen kommen, gehen wir ins Zähne aus. Oder, ja, es gibt viele Sachen, wo wir ein persönliches Drama können machen aus einer universellen Erfahrung. Ja. Und die dritte Dimension, die dritte Form von Schulung, von Achtsamkeit, zählt, und das ist ganz eindeutig ein Verdienst von der Lehre von Buddha, und das findet man nie sonst in dieser Klarheit und in dieser Radikalität, untersucht die Prozesshaftigkeit vom eigenen Erleben und sieht, dass in diesen Bedingungszusammenhängen etwas erstaunlich Unpersönliches sich entwickelt. Und wenn man das falsch versteht und persönlich nimmt, dann kann man dort aus relativ bescheidenen Formen von Dukkha, die unvermeidlich sind, infernale Erfahrungen machen. Ja. Der Jack Engler hat schon in den 90er Jahren das mal so gesagt, ganz viel von den Darlegungen von den vier Wahrheiten hat damit zu tun, dass wir uns von einer narzisstischen Kränkung erholen, dass wir in dieser Art und Weise nicht sein, wie wir uns vorstellen. Ja. Und der Pfad ist nichts anderes als die Aussöhnung mit dem Umstand, dass das, was wir als persönliche Position versuchen zu gewinnen, zu verteidigen und zu erhalten, dass das nicht zu erhalten ist. Wir können aus einer Selbstposition nicht gewinnen. Ja. Keiner, niemand wird es überleben. Niemand wird jung bleiben im Prozess dabei und niemand wird durchkommen, ohne dass er nicht kränkt und verlassen und kritisiert und vielleicht sogar verfolgt und geplagt wird. Niemand. Denkt euch, und ihr gehört zum privilegierten Haufen, ganz klar, auf diesem Planeten. Wir haben ungeahnte Privilegien. Ich bin über 50, ich bin noch nie im Krieg gewesen. Welche Generation Mann könnte das sagen, den letzten 200 Jahre hier in Europa? Mal ehrlich. Das ist wahnsinnig. Und trotzdem kann ich aufstehen und sagen, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug geleistet, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Sicherheit, ich werde noch älter. Ja. Fülle die Steuererklärung richtig aus und muss trotzdem zahlen am Schluss. Ja. Es ist ganz leicht. Aus dieser Selbstposition kann man ungeheuer viel Leiden generieren. Achtsamkeit in ihrer dritten Dimension untersucht das Selbstkonstrukt. Das ist nicht eine Interventionstechnik. Ja, das ist eine prophylaktische Technik. Als Interventionstechnik, wenn du schon zu voller Form aufläuft, geht das erst, wenn ich das geübt habe. Aber ich glaube, das ist erkennbar. Drei Perspektiven. Die eine lernt den Fokus von Achtsamkeit verschieben. Die zweite lernt Beziehung zu der Sache verändern, indem sie ein anderes Verhältnis zu etwas eingeht. Und die dritte lernt den Ort, wo ich daraus meine Erfahrungen mache, verändern. Ja. Untersucht den Ort und versteht den tiefer. Und wenn er tiefer versteht, erleidet weniger Irrtümer so, von der Art und Weise in der Verdinglichung eines Selbstkonstrukts. Gut, lasst mich absetzen, das könnte man natürlich alles vertiefen, jede Richtung, aber das möchte ich nachher sparen für ihn. Ich denke, das muss länger für heute Abend, wenn euch mehr interessiert, ihr wisst, wo das wächst. Holt euch es, eure Gelegenheiten sind besser, als wahrscheinlich je eine andere Generation Gelegenheit gehabt hat, Zugang zu deren Lehre und diesen Darlegungen zu finden. Das ist ein Privileg von unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie wir das verdienen, aber wir sollten es auf jeden Fall nutzen. Merci für eure Aufmerksamkeit und ich stehe zur Verfügung für Fragen. Wahrscheinlich ist die Luft zu dick. Vielleicht können wir schnell ein bisschen lüften.
Du hast von der fließenden Qualität von Sati geredet. Eigentlich bin ich mir das auch schon gewöhnt, dass man das erwähnt. Es hat eine fließende Qualität. Aber du hast es jetzt auch in Gegensatz gesetzt zur Aufmerksamkeit. Ja. Zum Aufpassen, oder? Wo mehr punktuell, hast du es auch so gesagt? Oder so etwas, Sigi. Das könntest du da noch etwas dazu sagen? Ich habe gemerkt, ja, ich bin schon gewöhnt, es fließt und so, aber eigentlich, wie kann ich das auseinanderhalten?
Die Sachen sind verschachtelt. Die Aufmerksamkeit so in quasi ihrem natürlichen Zustand ist meistens nicht kontinuierlich, sondern es ist punktuell. Ja. Wir springen, wir machen Aufmerksamkeitssprünge. Ja. Ja. Die Forschung ist übrigens faszinierend, die Finger. Intentional Blink, ja, also der Verrutscher. So.
Okay.
Wir kommen erstaunlich gut durch in unserem Leben mit punktueller und episodischer Aufmerksamkeit. Also schon, wir sind alle, sogar die verhühnertsten Leute, sind aufmerksam. Ja. Dass Aufmerksamkeit an etwas dranbleibt, ist schon eine Errungenschaft. Ja, das erfordert schon Schulung. Ja. Weil die unwillkürliche Aufmerksamkeit normalerweise die montiert auf der Dominante. Das heisst, alles, was gerade dominant ist, überkommt die Aufmerksamkeit. Also ich lese einen Text und dann kommt der blaue Hyperlink und dann will ich auf den Hyperlink drücken. Ja. Ich habe zwar erklärtermassen, weil ich den Text lese, aber sobald der blaue Hyperlink kommt, ja, ist die Chance gross, dass ich dort irgendetwas Geheimnisvolles, das mein Leben maßgeblich ändert, finde. Ja, auf dem Hyperlink. Ja. Und zack, bin ich weg. Ja, wir haben das alle schon gemacht. Wir haben irgendwie Zeug gesucht und 15 Minuten später haben wir blaue Socken gekauft. Plötzlich. Die Aufmerksamkeit bewegt sich. Und die Bewegung von Aufmerksamkeit, das episodische Aufmerksamkeit, ist das, wie wir die meiste Zeit funktionieren. Das ist auch im gewissen Sinn das, was Überleben garantiert. Ja, du kannst nicht einfach voll fokussieren auf deinem Zündschlüssel, wenn du ein Auto fährst. Du musst irgendwie auf ganz viele Sachen aufmerksam sein. Und dann die Aufmerksamkeit statt so von Gümp zu einer fließenden Kontinuität zu bringen, ist eine erste Stufe, die Aufmerksamkeit, wie soll ich sagen, veredelt. Ja. Und dann kommen noch eben so ethische Sachen dazu. Bezogen sein, es kommen eben so Sachen dazu, wie es gibt einen Wertebezug. Ja? In der Tradition ist es Sampajanya, wo Sati nachher ganz klar in einen Bezug bringt zu Sachen, die mit der Wertsphäre zu tun haben, die nicht einfach klinisch neutral und achtsam sind, sondern die irgendwie zusammenhängen mit dem Rest von meinem Leben. Ja, du weißt es sicher, Manasikara ist Aufmerksamkeit, Achtsamkeit oder Geistesgegenwart, wie ich es lieber habe, ist Sati. Und die zwei sind. Das eine ist ein universeller, in jedem Ereignis von meinem Leben auftauchender Faktor. Und das andere ist, jedes Fall im Abhidhamma, ist ein Sobhanachitta, ist verbunden mit unweigerlich heilsamen Qualitäten. Wenigstens bei den Theravadins, bei den Sarvastavadins gibt es noch andere Varianten. Aber aus der Anschauung ist das ein maßgeblicher Unterschied. Die ganze MBS, Mindfulness-Welt, kapiert das nicht immer. Ja? Da gibt es sehr aufgeweckte Leute, die das sehr wohl wissen, aber leider noch nicht genug. Ja? Und so die Kochi-Definition von Mindfulness als nicht wertend und im Moment und unmittelbar. Das ist nicht falsch. Ich bin sicher, dass der Mann, der die Definition gemacht hat, wo ich Wertschätzung für ihn habe, das sehr richtig versteht. Aber man kann manchmal etwas, was jemand sagt und hemdsärmelige Momentdefinition macht und dann wird es irgendwie zu einer kanonisierten Wahrheit über das Thema. Kann man dem Mann nicht vorwerfen, man kann Buddha, Buddhisten nicht vorwerfen, einem Papst Katholiken nicht, glaube ich. Diese Definition wird dem Umstand nicht gerecht, dass sich Aufmerksamkeit und Achtsamkeit unterscheiden. Die ganzen kognitiven Psychologen unterscheiden das noch viel zu wenig. Für die meisten Leute ist Aufmerksamkeit und Achtsamkeit die gleiche Sache. Und das ist aus der Sicht von Geistesschulung eine Tragödie. Das nimmt den ganz ethischen Aspekt raus. Und es nimmt ganz viele subtile epistemologische Aspekte raus, die einfach da sind. Und wo man in der Verballhornung oder Reduktion nachher verliert. Und sich nachher wundert, weil es Migräne gibt, statt dass es Leidfreiheit gibt. Oder so. Oder weil es mir ein komisches, dissoziiertes Gefühl gibt, statt dass es mich ganzer macht und teilhaftiger. Ich hoffe, dass Sie genannt
haben. Doch, merci.
Gut, dann lasst uns noch einen Moment sitzen.